um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildetest meine Nieren. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen. Und in deinem Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott? Wie gewaltig sind ihre Summen? Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Mögest du, Gott, den Gottlosen töten. Ihr Blutmenschen weicht von mir. Sehe, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Ist da jemand, der mein Herz versteht? Und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand? Ist da jemand? Also singt Abel Tawil. Und formuliert damit Fragen, wie schön sie auch gesungen sind. Gibt es jemanden, der mich, mein Innerstes, wirklich versteht? Ich meine wirklich versteht. Und die Antwort vom Psalm 139 ist, ja, es gibt jemanden. Es gibt einen, den allwissenden, allgegenwärtigen Gott, der dich wollte und der dich geschaffen hat. Psalm 139 präsentiert uns ein atemberaubendes Bild von Gott. In ganz persönlicher Sprache redet David hier über seinen Gott, der ihn durch und durch kennt, immer bei ihm ist und sein Leben vom Anfang bis zum Ende in seiner Hand hat. Und während David Gott bestaunt und uns damit reinnimmt und Dinge über seinen Gott erkennt, versteht David sich selbst immer mehr. Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis, so hat es Johannes Calvin mal gesagt, gehen immer miteinander. Wir können uns selber nicht verstehen, wenn wir Gott nicht kennen. Verlieren wir Menschen Gott aus den Augen, werden wir uns selbst immer weniger verstehen. Wir sehen uns dann im richtigen Licht, wenn wir in seinem Licht stehen. Und Psalm 139 zeigt uns drei große Eigenschaften von Gott in drei Strophen. Gottes Allwissenheit, seine Allgegenwart und seine Allmacht als Schöpfer. Das hier ist aber keine systematische Theologie. Also das hier, was David hier macht im Psalm 139, ist kein Crashkurs in wichtigen Eigenschaften über Gott, die du einfach abspeicherst in deinem Kopf. Das hier ist Wahrheit für dein Leben. Das ist Wahrheit, die du brauchst, wenn es dir richtig schlecht geht. Denn David hat diesen Psalm nicht geschrieben, weintrinkend auf seiner Veranda. Spätestens das Ende des Psalms macht das deutlich, wo David von Blutmenschen spricht, die nach seinem Leben trachten. David hat diesen Psalm nicht geschrieben in einer Zeit, wo es ihm gut ging, sondern in einer Zeit, wo er sehr wahrscheinlich von existenziellen Ängsten geplagt war. Wo er Feindschaft gegen sich erlebt hat und gegen seinen Gott. Es ist jemand, der Verletzung und Bösartigkeit erfährt, der diese Worte hier ausspricht. Und David findet in dieser Situation Ruhe, indem er seine Augen auf seinen Gott ausrichtet. Und der Psalm ist deshalb so voll von persönlichen Ausdrücken. Ja, David spricht seinen Gott immer wieder mit Du an und staunt darüber, dass dieser Gott mich erforscht, mich kennt, mich gemacht hat. Was hier also klar durchschimmert, ist in eine zutiefst persönliche Beziehung, in der David Ruhe findet in dieser sehr herausfordernden Lebenssituation. David bestaunt drei Dinge über diesen Gott: unbegrenztes Wissen, unbegrenzte Gegenwart und unbegrenzte Macht. Und das alles macht unseren Gott aus. Und wir werden gleich merken, dass Psalm 139 unseren Gott als eine unausweichliche Realität für jeden Menschen präsentiert. Wir kommen nicht um ihn herum.
Er ist da, er hat uns gemacht und er kennt uns. Und damit bringt David das zum Ausdruck, was Paulus viele Jahrhunderte später auf dem Areopag in Athen sagt, über jeden Menschen: in ihm leben und weben und sind wir. Und bevor wir uns das im Detail anschauen, will ich uns zu etwas einladen, über etwas nachzudenken, wozu uns dieser Psalm und auch ganz viele andere Psalmen animieren zu tun. Und das ist, Gott zu bestaunen. Ich glaube wirklich, dass das eine geistliche Disziplin ist, die wir immer wieder lernen müssen als Christen. Vielleicht auch gerade als Christen, die sich für gute Theologie, für richtiges Denken einsetzen, dass wir lernen müssen, Gott zu bestaunen. C.S. Lewis hat einmal gesagt in seinem Klassiker Die Abschaffung des Menschen, dass wir als Menschen in einer technologisierten Welt immer mehr dazu neigen, die Fähigkeit zu verlieren, Schönheit als solche zu erkennen und einfach mal zu genießen. Stattdessen tun wir was? Wir funktionalisieren sie. Ja, was machen wir? Wir gehen in die Berge, sehen ein unglaublich schönes Panorama, holen unser Handy raus, machen das Foto und schicken es sofort in unsere WhatsApp-Gruppen. Um Reaktionen zu bekommen natürlich. Aber wir stellen es hoch auf unseren Instagram-Account, um Likes zu generieren. Wir funktionalisieren etwas, was wir eigentlich nur genießen sollten. Und ich will uns nicht zu nahe treten, aber ich glaube, manchmal gehen wir so mit Gott um. Wir funktionalisieren ihn und benutzen ihn mehr in unseren Köpfen, als dass wir ihn tatsächlich anbetend genießen und bestaunen. Und genau das ist, was wir brauchen, um unser Herz zur Ruhe zu bringen. Wenn wir wieder mal von Fragen und Zweifeln und Ängsten und Sorgen geplagt sind, dein Herz braucht dieses bewusste Nachdenken, dieses Anschauen von Gottes Größe und Herrlichkeit, von seiner Majestät und Liebe. Das schenkt deinem Herzen Frieden. Und dazu lädt uns dieser Psalm ein. Steh mir vor Augen, auf dich will ich sehen. Das sollte viel öfter unser Gebet sein, vielmehr unsere innere Haltung. Und deshalb lädt uns Psalm 139 zum Staunen über unseren Gott ein, der uns persönlich kennt, persönlich bei uns ist und uns persönlich gewollt hat und gemacht hat. Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Und es beginnt eben mit einem Gott, der unbegrenztes Wissen hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer öfter das Gefühl, dass mein Smartphone irgendwie alles über mich weiß. Manchmal scheint es fast so, als würde mich dieses kleine Ding durchschauen, schon von vornherein wissen, was ich will und suche, was natürlich mit diesen perfekt funktionierenden Algorithmen zu tun hat. Und ich weiß, die Sicherheitsexperten unter euch werden sagen, ja, Rudi, dagegen kann man auch was tun. Könnte man, aber dann hätte ich keine Illustration. Und natürlich ist mein Smartphone nicht allwissend. Ja, auch Suchmaschinen wie Google sind nicht allwissend. Sie lernen ja einfach durch das, was ich eintippe. Also sie werden gefüttert durch mich. Und auch wir als Menschen, auch unser Wissen über die Welt und auch über unsere Mitmenschen, selbst die, die uns unglaublich nahe stehen, bleibt immer begrenzt. Es gab schon immer und es wird immer Geheimnisse geben, die für uns Geheimnisse bleiben. Wir werden auch für unsere Freunde oder auch für unseren Ehepartner in Teilen immer ein Geheimnis bleiben. Aber nicht für Gott. Für ihn gibt es keine Geheimnisse. Johannes schreibt in seinem Brief, in Kapitel 3, dem ersten Brief, Gott weiß alles. Gottes Allwissenheit bedeutet zunächst einmal, dass er alles über alles und alle weiß. Es gibt keine Ereignisse in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, keine historischen Fakten, keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, keine Informationen, die außerhalb seines Wissens liegen. Er kennt jedes Lebewesen, jede Zelle, jedes Sandkorn am Meer, jeden Stern am Himmel und jede Staubpartikel in deinem Wohnzimmer. Es gibt nichts, was er übersieht. Es gibt niemanden, den er nicht kennt. Und Gott lernt nicht, um zu wissen. Gott weiß. Punkt. Gott ist allwissend, er ist die Quelle aller Wahrheit, er fasst alle Wahrheit in sich zusammen und ist auch die Autorität hinter aller Wahrheit, denn er ist der ultimative Maßstab über falsch und richtig. Er kennt nicht nur die Wahrheit, er ist die Wahrheit. Er hat nicht nur alles Wissen, er ist die Grundlage für alles Wissen. Wir glauben an einen Gott, vor dem nichts verborgen ist, vor dem nichts verborgen werden kann. Und genau das bestaunt David in den Versen 1 bis 6. Er ist fasziniert von der Tatsache, dass dieser allwissende Gott ihn persönlich durch und durch kennt. Ja, David macht sich bewusst, dass er wie ein offenes Buch vor Gott liegt. Dass es keine Seite in diesem Buch gibt, die Gott nicht bis auf den letzten Buchstaben auswendig kennt. Und deshalb beginnt er in Vers 1 so: Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Und dann zählt er jeden Bereich seines Lebens auf. Mein Sitzen und mein Stehen, also meine Gewohnheiten, du kennst sie. Du verstehst mein Trachten, also meine Gedanken und Sehnsüchte. Du kennst mein Wandeln und mein Liegen, also die Orte, wo ich mich aufhalte. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut, also mit allen meinen Entscheidungen. Du kennst alle meine Worte, noch bevor ich eines davon ausspreche. David erkennt: Gott, du weißt alles über mich. Es gibt nicht einen Winkel meines Lebens, meiner Gedankenwelt oder meines Herzens, der vor dir verborgen ist. Und diese Erkenntnis führt zu Staunen bei David in Vers 6. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Ein unfassbarer Gott. Und ich weiß nicht, was Gottes Allwissenheit mit dir macht. Ich muss ehrlich sagen, im ersten Moment ist das einer der Eigenschaften, die ein bisschen furchterregend sind. Es gibt einen Gott, der alles über mich weiß. Der jede dunkle Ecke meines Lebens und Herzens kennt. Der jeden noch so dunklen, dreckigen, versteckten Gedanken weiß. Der meine tief verborgenen Gefühle von Hass, Eifersucht und Bitterkeit sieht. Gott weiß alles und das sollte uns zum Innehalten bringen, denn dieser allwissende Gott, der Gut und Böse definiert, ist auch der Richter jedes Menschen und aller ihrer Taten, Worte und Gedanken. Das haben wir in der Textlesung gehört. Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Jeglicher Gedanke, das ist das Spannende, jeglicher Gedanke von selbstbestimmter Freiheit und Rechenschaftslosigkeit, die wir in unserer Zeit so gerne haben wollen, zerschellt an der Realität eines heiligen Gottes, der alles weiß. Und der das Recht hat und auch die Autorität, jeden einzelnen Menschen zu richten. Für Menschen, die nicht durch Glauben mit der Gerechtigkeit Jesu bekleidet sind, ist das ein furchterregender Gedanke. Und das sollte es auch sein. Aber für uns Christen nicht. Nicht für Kinder Gottes. Dass Gott alles weiß, darf und muss uns keine Angst machen. Das ist für uns ein unglaublich schöner und tröstlicher Gedanke. Denn für seine Kinder gilt: Gott, dieser alles überragende König, kennt mich. Er weiß, wer ich bin. Er kennt meinen Namen. Er interessiert sich tatsächlich für mich. Er kennt meine Geschichte. Und darum macht David in Vers 5 klar, dass Gottes Allwissenheit für seine Kinder nichts Furchterregendes ist, sondern Segen. Schaut mal, was hier steht. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Weißt du, was das bedeutet? Von Gott gekannt zu sein, heißt beschützt zu sein. Er umschließt die, die er kennt. Seine Hand liegt segend auf dir. Er kennt seine Schafe und seine Schafe sind absolut sicher bei ihm. Wisst ihr, es ist ja so eine Grundangst bei uns Menschen, wirklich gekannt zu sein. Weil wir Angst haben, wenn uns jemand wirklich kennt, wenn jemand wirklich alles über uns weiß, alle Wunden kennt und auch alles Böse und Schlechte in uns, dass wir dann Ablehnung erfahren. Davor haben wir Angst. Und hier ist Gott, der alles weiß über dich und mich, der uns als seine Kinder kennt. Und er ist nicht überrascht von dem, was er in uns sieht. Er ist nicht überrascht von Versagen und Sünden, über die wir mit niemandem sprechen, weil wir uns dafür schämen. Er weiß darum und hat immer genug Vergebung für uns. Er hat seinen Sohn genau für diese Sünden, von denen er wusste, dass du sie tun wirst, sterben lassen. Er kennt dich und das hat ihn nicht abgeschreckt, dich zu lieben. Das hat ihn nicht abgeschreckt. Und hier kommt die zweite gute Nachricht. Er versteht dich besser, als du es selbst tust. Er sieht und kennt deine Ängste und Gefühle, die du selbst nicht einordnen kannst. Er ist nicht überfordert mit deinen komplizierten Gedankengängen. Und er ist nie überrascht. Er ist nie überrascht von dem, was in dir vorgeht. Er ignoriert nie, was dich beschäftigt. Brauchen wir wirklich noch mehr Gründe, um ins Gebet zu gehen? Zu einem Gott, der uns wirklich versteht und längst weiß, was uns überfordert. Gott kennt dich. Er versteht dich. Und hier die dritte gute Nachricht, die hier drin steckt. Er wird dich nie vergessen. Er wird dich nie vergessen. Ist das gut? Wir verlieren ihn so schnell aus den Augen. Wir vergessen so schnell, was er uns versprochen hat. Aber er wird uns nie vergessen. Er vergisst und verdrängt nie, dass wir zu ihm gehören. Auch wenn wir furchtbar versagen. Es ist nicht spannend, dass Petrus, nachdem er so furchtbar versagt hat, nachdem er ein Riesenversprechen gegeben hat, dass er immer zu Jesus stehen wird, und dann versagt er so furchtbar und verleugnet seinen Herrn. Und dann steht Jesus vor ihm und fragt ihn, Petrus, hast du mich lieb? Und woran klammert sich Petrus in diesem Moment? Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus vergisst nie, dass du zu ihm gehörst. Vor mehr als 15 Jahren ist meine Großmutter, einige Monate bevor sie verstorben ist, sehr dement geworden. Und hat alles vergessen. Sie konnte ihre Kinder nicht mehr erkennen, ihre Enkelkinder sowieso nicht. Und konnte auch ihren Glauben nicht mehr formulieren. Und wusste auch gar nicht mehr so richtig, wer Jesus eigentlich ist. Was für ein Trost zu wissen, Jesus kennt sie. Jesus vergisst sie nicht. Jesus vergisst sie nicht. Jesus vergisst seine Schafe nicht. Jesus kennt sie. Auch wenn unser Erinnerungsvermögen nachlässt. So gut zu wissen. Das ist Wahrheit Nummer 1 für dich aus diesem Psalm. Gott kennt dich. Wahrheit Nummer 2, unbegrenzte Gegenwart, unbegrenzte Präsenz. Und damit kommen wir zu den Versen 7 bis 12, wo David eine große Botschaft für uns hat. Gott weiß nicht nur alles, er ist überall. Egal, wo wir auch sind, ob es Orte oder Umstände sind, er ist da. Schaut mal, wie David das beschreibt ab Vers 7. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich im Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Herr, Gottes Allgegenwart bedeutet, es gibt keinen Punkt in Raum oder Zeit, an dem Gott nicht war, nicht ist oder nicht sein wird. Denn er herrscht souverän über Raum und Zeit. Ja, David schreibt, ob es der Himmel ist oder das Totenreich, ob es der Morgen oder der Abend ist, ob ich mich im Licht bewege oder der Dunkelheit, er ist da. Er ist da. Gottes Gegenwart ist eine unausweichliche Realität für uns Menschen. Wir können uns seiner Gegenwart in keinem einzigen Moment unseres Lebens entziehen. Wir haben keine Möglichkeit, seiner Gegenwart zu entfliehen. Das hier ist seine Welt. Und er ist da. Er ist da. Diese Welt ist übervoll von ihm und er ist überall, wenn auch unerkannt. Er ist überall. Wir mögen ihn vielleicht ignorieren, aber wir entkommen nirgendwo seiner Gegenwart. Gottes Gegenwart erstreckt sich auch über dieses Leben hinaus bis in alle Ewigkeit hinein. Menschen, die zu Gott gehören, werden im Himmel für immer von seiner segnenden und Freude bewirkenden und leidvertreibenden Gegenwart umhüllt sein. Und Menschen, die ihn in diesem Leben abgelehnt haben, werden genauso seine Gegenwart erleben. Nicht seine gnädige und segnende Gegenwart, sondern die Gegenwart seines Zorns. Für die einen ist es furchtbar, in die Hände Gottes zu fallen. Für uns als Kinder Gottes gibt es keinen schöneren Ort. Nichts Besseres und Schöneres, als jetzt schon seine Gegenwart zu erleben und in seiner Hand zu sein. Gottes Gegenwart ist für alle Menschen ein Fakt. Für die einen ist es Gefahr und für die anderen ist es Freude und Trost. Denn das, was David hier schreibt, dürfen wir auf uns persönlich anwenden. Mein Gott ist immer bei mir. Jesus ist an meiner Seite, ob in Freude oder Leid, Licht oder Finsternis. Er wohnt durch seinen Geist in uns und ist deshalb mit uns, wenn wir durch das dunkelste Tal unseres Lebens gehen, wenn wir die Orientierung verlieren und nicht mehr vorne und hinten unterscheiden können. wenn wir dem Tod ins Auge blicken und vor Sorge und Angst keinen Fuß mehr vor den anderen bekommen, ist er da. Er ist da. Ob im Leben oder im Sterben, gilt sein Wort, ich bin bei euch bis an das Ende der Erde. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal diese Fragen gestellt hast. Wer ist wirklich an meiner Seite, wenn ich durch die Hölle gehe? Wer ist da, wenn die Dunkelheit jedes Licht in meinem Leben aufzufressen scheint? Kind Gottes, es gibt keinen Ort, keinen Zeitpunkt, keine Situation, keine Herausforderung, keinen Schicksalsschlag, wo du auf dich allein gestellt bist. Er ist da. Er ist Immanuel. Er ist Immanuel und er bleibt Immanuel. Ist nicht schön, wie Mose es in seinen letzten Worten sagt: Eine Zuflucht ist der Gott der Urzeit und unter dir sind ewige Arme. Unter dir sind ewige Arme. Ich bin ein großer Fan der Narnia-Geschichten und in Narnia gibt es eine junge Frau, ein kleines Mädchen namens Lucy, die eine ganz besondere Beziehung zu dem großen Löwen, dem König Aslan, hat. Und eines Tages muss Lucy eine weite Reise bewältigen und muss durch die Nacht reiten. Und sie sieht gar nichts, es ist stockfinster. Und plötzlich hört sie irgendwo bei sich in der Nähe so ein tiefes Atmen. Sie bekommt Angst. Und es hört nicht auf und es ist dunkel und sie sieht nichts. Und irgendwann traut sie sich zu fragen, wer ist da? Und dann hört sie eine vertraute Stimme. Und hört Aslan sagen, ich bin da. Ich warte im Schatten, aber wenn du mich brauchst, trete ich heraus und beschütze und verteidige das, was zu mir gehört. Das ist Christus. Er ist immer da. Er ist immer da. Wisst ihr, manchmal verstehen wir diese Aussage, dass wir als Christen Coram Deo leben, oft nur als Herausforderung, aber eigentlich ist es doch so ein großer Trost. Er ist der immer nahe Löwe, der für uns kämpft. Er ist der immer nahe König, der an unserer Seite ist. Das ist Trost für uns als Kinder Gottes. Unbegrenzte Präsenz. Und zuletzt unbegrenzte Macht. Das ist die dritte Wahrheit in unserem Psalm. Das sind die Verse 13 bis 17. David wird hier noch persönlicher. Er redet über Gott als souveränen Schöpfer und wendet diese Eigenschaft direkt auf sich persönlich an. David staunt darüber, dass Gott der souveräne Schöpfer und Herrscher ist, dessen unbegrenzte Macht sich vom Anfang des Lebens bis zum Ende erstreckt. Und eigentlich können wir davon sprechen, dass diese dritte Strophe die ersten beiden Strophen erklärt. Gott weiß alles über mich und er versteht mich durch und durch und ist überall bei mir, weil er mich gemacht hat. Ja, deswegen beginnt Vers 13 mit einem Denn. Denn du bildest es mich, du hast mich gemacht. Ja, das ist die nächste unausweichliche Realität für uns Menschen. Wir können uns seines Wissens und seiner Gegenwart nicht entziehen und wir können uns nicht der Tatsache entziehen, dass wir von ihm gewollt und gemacht sind. Dass er souverän über jedem Leben regiert. Und es ist atemberaubend, was David hier beschreibt, oder? Er staunt darüber, dass Gott ihn persönlich wie ein Kunstwerk geformt hat. Jede einzelne Zelle, jedes einzelne Organ, jedes einzelne Haar, jeden einzelnen Muskel und auch unsere Persönlichkeit hat er geformt. Er erschuf nicht nur unseren Körper, sondern auch unser Inneres. Das meint David, wenn er über die Nieren spricht. Und dann schau mal in die Verse 15 bis 16. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen. Gewoben in den Tiefen der Erde, meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Heißt, der Anfang deines Lebens war kein Zufall, Gott hat dich gewollt und auch der Rest deines Lebens ist nicht dem Zufall überlassen. Jeder Tag deines Lebens ist längst Teil seines souveränen und guten Plans als dein Vater. Und auch darüber kann David einfach nur staunen. Es ist wie ein viel zu schöner Traum. Ja, in Vers 17 und 18 macht er das deutlich. Es ist wie ein Traum, er kann sich das gar nicht vorstellen. Da ist dieser riesige, unvergleichlich mächtige Gott, der das gesamte Universum, die Milchstraße und alle Planeten geschaffen hat und mich ganz persönlich gewollt hat. Mich gemacht hat. Eines Tages gesagt hat, du sollst sein. Der sein Bild auf mich geprägt hat und mir damit und meinem Leben Bedeutung und Wert verliehen hat. Diese dritte Strophe hat so eine riesige Relevanz für uns im 21. Jahrhundert. Sie konfrontiert uns natürlich sehr offensichtlich mit dem Wert und der Heiligkeit des ungeborenen Lebens. Das ist klar. Für Gott ist das ungeborene Leben kein unpersönlicher Zellhaufen, sondern ein persönliches Du, das er wollte. Über jedem menschlichen Leben, ob es mit oder ohne Einschränkung geboren wird, steht das göttliche Du sollst sein. Und wehe einer Gesellschaft, die sexuelle Freiheit, vermeintliche Selbstbestimmung und Unverbindlichkeit über dieses göttliche Du sollst sein stellt und diesen kleinen Geschöpfen das Leben raubt. Diese Strophe unterstreicht aber auch den Wert und die Bedeutung deines Lebens. Du wurdest von Gott persönlich gemacht. Er wollte, dass du bist. Du bist kein Zufall, erst recht kein Unfall und auch dein Leben ist nicht dem Schicksal überlassen. Er hat dein Leben vom Anfang bis zum Ende in seiner Hand, egal wie chaotisch dein Leben gerade aussieht. Und hier ist eine Botschaft, die Psalm 139 für dich und mich in unseren chaotischen und verwirrenden Zeiten auch hat. Wir dürfen mit allen Fragen rund um unsere Identität hier zur Ruhe kommen. Bei einem Gott, der uns wunderbar und einzigartig gemacht hat. Bei dem Gott, der keinen Fehler gemacht hat und gute und perfekte Gedanken hatte, als er uns formte. Und ich habe das Gefühl, dass wir heutzutage auch als Christen vor einer riesigen Angst getrieben sind. Der Angst davor, dass jemand von außen uns sagt, wer wir sind, warum wir sind. Wir verlassen uns lieber auf unser Gefühl, auf unser Herz, unser Inneres. Aber was wir dadurch ernten, ist nicht Befreiung, sondern Chaos. Verwirrung, Unsicherheit. Wisst ihr, das war ja eine der ersten Schwierigkeiten, nachdem Gott Adam und Eva geschaffen hat in 1. Mose 3. Was wollten sie? Sie wollten etwas anderes sein, als das, was Gott über sie ausgesprochen hat. Wir dürfen zur Ruhe finden in dem, was unser guter Schöpfer über uns ausspricht, als er uns liebevoll gemacht hat. Weißt du, lass nicht die sozialen Medien definieren, wer du bist. Und wie du sein sollst. Lass nicht dein Inneres entscheiden, wer du bist und was du sein sollst. Verankere dich mit allen Fragen rund um deine Identität und die Bedeutung und den Wert deines Lebens in dem, was dein Schöpfer über dich sagt. Denn das ist wahr und das steht felsenfest. Denn er hat dich gemacht und gewollt. Du bist erstaunlich und einzigartig gemacht. Das steht hier nicht, um uns selbstbewusst, geschweige denn stolz zu machen. Das steht hier, um uns dankbar zu machen und um unser Vertrauen in den Gott zu stärken, der uns gemacht hat und sich etwas dabei gedacht hat. Und das befreit uns von einer falschen, sündigen Unzufriedenheit mit unserem Körper, von Neid auf Aussehen anderer, von der Bitterkeit, dass gerade ich mit diesem Handicap leben muss. Du bist von ihm erstaunlich und einzigartig gemacht. Er hat sich etwas dabei gedacht. Ja, eine christliche Theologie des Körpers schließt natürlich auch ein, dass wir uns um unseren Körper kümmern und nicht verantwortungslos damit umgehen, denn er ist Gottes Geschenk, aber sie beginnt zunächst einmal mit der dankbaren Annahme dieser Wahrheit. Ich bin, wie ich bin, gewollt und gut gemacht von meinem Gott. Und dann endet unser Psalm und auf den ersten Blick sehr eigenartig. David spricht ganz plötzlich, nachdem er so persönlich war, und man dachte, ja, diesen Psalm kann man sich gut an seinen Kühlschrank hängen. Spricht er plötzlich über Blutmenschen, die Gott hassen und bittet Gott, sie zu richten. Ja, er sagt sogar, dass er diese Menschen hasst. Wie passt das zu den ersten drei Strophen? Ganz einfach. David macht in seiner eigenen herausfordernden Situation klar, auf welcher Seite er steht. Auf der Seite dieses Gottes, über den er gerade gesprochen hat. Im Gegensatz zu den Gottlosen liebt er diesen Gott, der ihn kennt, der bei ihm ist und ihn gemacht hat. Er will deshalb nichts mit diesen Menschen zu tun haben. Darum distanziert er sich so radikal von ihnen. Sie hassen seinen Gott. Sie lehnen ihn ab. Sie verachten ihn. Und David? David will, dass seine Beziehung zu diesem Gott immer intensiver wird. Und deshalb endet unser Psalm mit einem Gebet. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Das klingt doch sehr nach den ersten Versen unseres Psalms, oder? David beginnt im Psalm mit, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Und jetzt betet er das. Erforsche mich. Und was er damit zum Ausdruck bringt, ist, mein Gott, du kennst mich durch und durch. Du kennst jeden meiner Gedanken und Schritte. Du hast mich gemacht und weißt genau, was das Beste für mich ist. Ich will immer mehr von dir gekannt sein. Ich will, dass du mich führst. Denn auf mich allein gestellt bin ich mit meinen Fragen und vor allem mit meiner Sünde völlig überfordert. Ja, die natürliche Reaktion von Menschen ist, sich vor Gott zu verbergen, sich seiner Gegenwart zu entziehen, vor ihm zu fliehen. David tat aber was anderes. Kinder Gottes tun etwas anderes. Sie haben erkannt, dass sie vor Gott sich nicht eben verstecken können, nicht fliehen können. Und deshalb fliehen sie in seine Arme und bitten ihn, erforsche mich, Gott, erkenne mich. Ich will von dir als Kind gekannt sein. Ich will von dir gekannt sein. Denn dort finden wir wieder nach Hause. Im 19. Jahrhundert gab es ein kleines Dorf in Schottland und in diesem kleinen Dorf gab es eine kleine Kirche, in der eine riesige Orgel stand, die über viele Jahrzehnte und wahrscheinlich auch Jahrhunderte die Räume dieser Kirche mit wunderbarer Musik erfüllte. Aber eines Tages verstummte die Orgel. Irgendwas war kaputt und keiner wusste, wie man es repariert. Und so blieb diese Orgel viele, viele Jahre still. Und eines Tages, als die Dorfbewohner so durchs Dorf schlenderten, kam plötzlich Musik aus der Kirche. Sie ging rein, da saß ein alter Mann an der Orgel und spielte. Und sie fragten ihn, wie hast du das geschafft? Was hast du gemacht? Ich dachte, ganz einfach, ich habe das Ding gebaut. Ich habe das Ding gebaut. Wir leben in einer zerbrochenen Welt, voller Menschen, die nicht mehr wissen, wer sie sind, ob ihr Leben wirklich Bedeutung hat. Voller Menschen, die an Einsamkeit leiden und daran kaputt gehen. Voller Menschen, die Sünde und Verletzungen haben und mit sich rumtragen und sie nicht loswerden und nicht wissen, wohin sie damit soll. Wir finden keinen, der uns heilen kann. Ist da jemand, der mein Herz versteht? Etwas ist kaputt gegangen. Wir haben Gottes Gegenwart verlassen. Wir mussten sie verlassen wegen unserer Sünde, wegen unserer Abwendung von ihm. Und die Sünde in unserem Herzen sorgt dafür, dass wir immer weiter von ihm wegfliehen. Nein, wir beten nicht, erforsche mich, Gott. Wir rufen lieber aus, Gott, bleib weg. Aber er liebte uns trotzdem und kam zu uns. Vor etwa 2000 Jahren wurde in dem Bauch einer jungen Frau wieder ein Baby geformt. Und dieses Baby war niemand Geringeres als der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde. Der Allwissende, Allgegenwärtige, Allmächtige wurde ein kleines Baby. Ein Mensch wie du und ich. Er lebte unter den Menschen, die er selbst gemacht hat. Er ist wirklich mit uns, Immanuel. Und er zeigt uns, dass er uns versteht, weil er selbst jegliche Form von Leid am eigenen Körper erlebt hat. Er hat Freunde sterben sehen. Er hat Väter und Mütter ihre Kinder begraben sehen. Er hat Verrat und Verleugnung erlebt. Er hat Hass und Ignoranz erfahren. Er hat körperlich und seelischen Schmerz kennengelernt. Einsamkeit und Verlassensein. Er kennt Tränen. Unser Gott weiß, wie man weint. Und eines Tages saß dieser Sohn Gottes eines seiner Geschöpfe gegenüber. Einer Frau am Brunnen, deren Leben kaputt war. Er hat sie gemacht. Und er weiß alles über sie. Er kennt alle ihre Affären, ihre Sünden, ihre Sehnsüchte, ihre Verletzungen. Aber dieser allwissende Jesus, schreckt ihn das ab, in Kontakt mit dieser Frau zu treten? Nein. Denn er ist nicht nur allwissend, sondern er ist auch gut und gnädig. Sein Herz schlug für diese Frau. Er wollte ihr Freiheit und Glück schenken. Er wollte ihr Vergebung ihrer Schuld schenken. Bei Jesus treffen wir eben nicht nur auf den allwissenden Gott, sondern einen, der uns wie niemand anders annimmt und liebt. Und das, was kaputt gegangen ist, zu heilen, kam unser Erfinder, unser Schöpfer in diese Welt, Er liebte uns so sehr, dass er am Kreuz für unsere Sünde starb, um unsere Herzen echte Heilung in seiner Vergebung und Gnade zu schenken. Und wenn du dich in deiner Situation, das Gute ist, ich kenne viele von euch gar nicht so gut, ich weiß gar nicht, durch was ihr gerade geht, aber wenn du dich vielleicht gerade fragst, ist da jemand? Und auch wenn du heute hier bist und noch gar kein Kind Gottes bist und dich fragst, ist da jemand, der mich versteht in meiner Not? Ist da jemand, der mich versteht in meinem Kampf gegen Sünde? Ist da jemand, der mich versteht in meiner Dunkelheit, durch die ich gerade gehe? Ja, es ist jemand da, dein Schöpfer, der dich kennt, der dich liebt und der dir in Christus nahe kommen will. Amen. Amen.
Lasst uns das nächste Lied singen. Ich stehe an deiner Krippe hier.